Also zunächst zum ersten kleinen Kapitel. Das Wollen und die kindliche Begierde. Die Begierde der Kleinen ist am Anfang ganz übersichtlich und recht unmittelbar gestaltet. Das heißt nämlich Brustschnuller, Rassel. So ungefähr in diesem Kreis spielt sich das ab. Bis dann die Kinder etwas größer werden und die Bedürfnisse elaborierter. Das sieht man dann in Kinderzimmern an, weil die da schon fast aussehen wie ein Ausschnitt des Weltmarkts. Da gibt's, nenne ich sie mal so, arglose Bedürfnisse in der Kinderwelt, an denen ich nicht weiter Kritik üben möchte. Bedürfnisse nach Spielzeugen oder Computern oder was auch immer. Neben solchen arglosen Bedürfnissen entdecke ich schädliche. Zwerge in diesem Alter neigen zum Beispiel dazu, aus Eis und Coca-Cola Vollwertmenüs zu basteln. Soll nicht gut sein. Und daneben gibt es vielleicht noch eine dritte Kategorie, die nenne ich unvernünftige Bedürfnisse. Es gibt kleine Leute, die müssen unbedingt die Schuhe von Nike oder eine Dieselkappe, eine Dieselmütze haben. Diesel, das ist kein Kraftstoff, sondern ihr wisst schon, ja, das ist so eine Designermarke. Und bei den Größeren muss es vielleicht eine Rolex-Uhr oder zumindest ein Imitat sein. Man entdeckt sowas in der Kinderwelt und merkt schon, wenn man den Gang dieser Leute betrachtet, dass da die Angabe zum Genussartikel geworden ist. Die geben an mit diesen Klamotten. Angeberei ist ein Bedürfnis, das man bereits in der Welt der kleinen Menschen entdeckt. Eine Sitte oder Unsitte, die auf die nicht beschränkt ist, sondern die in dieser Welt der Konkurrenz Usus ist. Die Menschen, die sich nämlich in die Konkurrenz stürzen und alle ihren Erfolg anstreben, die bringen es dabei zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Manch einer zum Professor oder Politiker, manch einer nur zum Müllmann. Und darauf haben die Leute sich einen falschen Reim gemacht. Wieso kommen Menschen zu so unterschiedlichen Ergebnissen, obwohl sie doch alle das Gleiche sind und das Gleiche wollen? Ihr Reim darauf heißt, das ist bloß das Abbild der unterschiedlichen Qualitäten, die die Menschen in sich tragen als Personen. Ihrer Talente oder Begabungen, der Vortrefflichkeit ihrer Person. Die Menschen schließen den Konkurrenzerfolg, den sie erzielen oder verpassen, zusammen mit der Qualität der Person und sagen sich, was einer verdient, im pekuniären, im geldlichen Sinn, entspricht dem, was er verdient, im moralischen Sinn. Die, die dabei schlecht abschneiden, haben schon immer das Bedürfnis, den mangelnden Erfolg, der ihrer Person den Glanz verweigert, dadurch zu kompensieren, dass sie ihn auf anderen Feldern herbeiführen oder fingieren, weil auch sie eine Erfolgspersönlichkeit sein wollen. Und die, die den Erfolg haben, müssen deswegen nicht frei von Angeberei sein. Die tun das noch obendrauf, weil sie damit nämlich ihren beruflichen Erfolg überhöhen und die Vortrefflichkeit ihrer Person demonstrieren. Dieses Bedürfnis, sich auszuzeichnen als Person, auch erlittene Schäden dadurch zu kompensieren, dass man Erfolge auf anderen Feldern fingiert, damit man als Person glänzt. Das haben bereits Wesen an sich und an ihrer Umwelt entdeckt, die selbst noch gar nicht die Welt der Konkurrenz in all ihren Stufen durchlaufen haben. Sowas gibt's bei Kindern. Die Angeberei schlägt sich nieder in dem Bedürfnis nach Dingen, mit denen man sich vor seinen Artgenossen auszeichnen kann. Der Reiz des Besitzes besteht darin, dass andere es nicht haben. Wenn ich die drei Kategorien mal betrachte, es gibt arglose Bedürfnisse neben den schädlichen und daneben auch noch unvernünftige, dann hätte ein Erzieher doch einiges zu tun. Er müsste sortieren und scheiden. Beim Eis müsste er Einspruch erheben und sagen, das ist schädlich. Die Rolex-Uhr ist nicht verkehrt, aber das Motiv, aus dem sie heraus gewollt wird, ist kritikabel, ist nicht in Ordnung. Die Art und Weise, wie Eltern mit dieser Bedürfnisvielfalt ihrer Kinder umgehen, die trägt ebenso die Spuren der Konkurrenz wie der Bedarf des Kindes selbst. von dieser Konkurrenz bereits gezeichnet ist. Zum Ersten, Kritik bleibt aus, wo sie nötig wäre. Dass Eltern die Angeberei ihrer Kinder kritisieren, das kommt nicht sehr oft vor. In aller Regel ist der Grund der, dass Eltern die Angabe selbst vertraut ist. Das ist ja auch sowas wie ein Volkssport. Gut situierte Eltern stellen doch schon mal gern so einen Daimler-Benz oder Audi 6-Zylinder vor die Tür, damit der Nachbar so richtig ins Grübeln kommt. Wenn Eltern untereinander in Erziehungsfragen diskutieren, sind sogar Kinder selber das Material der Angabe. Unserer bei der Geburt schon 3,8 Kilo. Oder wenn unserer den Sandkasten betritt, da hören alle drauf. Die zeichnen sich selber voreinander aus, zum Beispiel am Material des gelungenen Nachwuchses. Also Kritik bleibt aus, wo sie eigentlich nötig wäre. Dafür gibt es das Umgekehrte. Kritik setzt ein, wo sie nach meiner Auffassung völlig deplatziert ist. Das betrifft die arglose Bedürfnislage der Kinder. Eltern geben gern zunächst einmal, wenn Kinder etwas haben möchten. Weil es sind ja ihre Kinder, denen sie etwas Gutes gönnen, natürlich. Aber diese Großzügigkeit, die stößt bei den allermeisten recht früh an die Grenzen eines knappen Budgets. Das ist ein Konkurrenzresultat, dass die Lohntüte in vielen Haushalten nicht weit reicht und schon gar nicht dazu, weitreichende Kinderwünsche zu erfüllen. Und die Art und Weise, wie Eltern mit dieser Lage umgehen, das qualifiziert sie zu Agenten des Verzichts. Inwiefern? Das, was ich überhaupt vermisse, ist, dass Eltern in dieser Lage sich selber einmal Rechenschaft darüber ablegen oder einen Begriff davon machen, warum sie in dieser Lage stecken. Warum reicht denn der Lohn, den man heimträgt, nicht aus, um die Wünsche der Kinder zu erfüllen? Ja, da müsste man ein bisschen nachforschen über den Gehalt des kapitalistischen Reichtums, der umso üppiger ausfällt, je weniger die, die ihn mit ihrer Leistung schaffen müssen, verdienen. Das wäre mal ein Einstieg zum Nachdenken. Aber nicht nur, dass diese Art des Nachdenkens nicht stattfindet bei Eltern. In der Regel räumen sie nicht einmal das Faktum ehrlich ein. In der Regel sagen sie nicht einmal gegenüber dem Kind ehrlich, ich habe das Geld nicht, du musst leider verzichten, ich kann das nicht bezahlen. Viel öfter trifft man an, dass Eltern den Verzicht als Tugend ausmalen. Es ist etwas Gutes zu verzichten, das ist etwas Tugendhaftes. Und die Begierde ist doch allzu oft nur reine Unvernunft. Das kann einem schon bei ganz Kleinen begegnen. Wenn Eltern argumentieren gegen die Kleinen, die sie nerven mit ihren Wünschen, dann hört man zum Beispiel oft, man muss nicht immer alles haben. Mal ganz theoretisch gesagt, das ist ein ganz verkehrtes Argument. Denn gewollt war nicht alles, sondern etwas. Mit dem zurückweisenden Argument wird dem Wunsch jetzt ein Inhalt unterstellt, alles, der es als pure Unvernunft dastehen lässt, etwas zu wollen. So ein verkehrtes Argument, nur um die kindliche Begierde als Dummheit abzukanzeln, der man natürlich nicht nachgibt. Ja, so kann man mit den Kleinen verfahren, aber wenn sie größer werden und vor allen Dingen in besseren Elternhäusern, da muss man natürlich nachlegen und die mit dem elaborierten Code unterwegs sind, die können das auch und sagen dann zum Beispiel zu ihren Geschöpfen, willst du wirklich ein Knecht des Konsumterrors sein? Ja, wer will denn schon sowas sein? Das klingt doch schon scheiße. Man will kein Knecht des Konsumterrors sein. Es wird das Gewollte als Erzwungenes dargetan, weil dann der Verzicht auf das materielle Bedürfnis so etwas ist wie der Zugewinn an geistiger Freiheit. So wird argumentiert. Dabei ist das Argument vom Konsumterror eigentlich so schwer zu widerlegen nicht. Es geht nämlich davon aus, dass im Prinzip die Bedürfnisse der Menschen in dieser Gesellschaft gut bedient sind und dass der große Fehler der Menschen jetzt darin besteht, dass sie mit überbordenden Begehrlichkeiten sich zur nächsten Überstunde oder Sonderschicht breitschlagen lassen, um noch einen Konsum zu erledigen, der eigentlich nicht sein müsste. Wenn aber das der Weg ist, an dem man die Knechtschaft ablesen will, noch weiter in die Mühle, um noch mehr zu verdienen und noch ein Bedürfnis zu befriedigen, dann lässt sich eigentlich daran ablesen, dass die Unterstellung des ganzen Arguments gar nicht stimmt. Denn wenn man das muss, mehr arbeiten, um ein zusätzliches Bedürfnis befriedigen zu können, dann ist man offenbar erpressbar zur Mehrarbeit, weil der Konsum so gut befriedigt gar nicht ist, als wie er dargetan wird. So werden die Menschen aber angesprochen. Konsumterror ist von Übel, befrei dich von deinen Bedürfnissen, das ist edel. Der Verzicht als Tugend verherrlicht. Und an Weihnachten, gerade haben wir dieses Theater hinter uns, findet diese Merkwürdigkeit, diese Doppelung ungeniert immer nebeneinander statt. Auf der einen Seite wird jeden Abend berichtet, dass der Einzelhandel hochzufrieden ist, die Kassen klingeln, das Geschäft läuft wunderbar. Und gleichzeitig wird die Tugend des Verzichts gepredigt. Beides nebeneinander. Und es macht, so paradox es klingt, in dieser Welt Sinn. Denn dass der Einzelhandel wächst, dass das Wachstum der Wirtschaft vorankommt, dass das Land und seine Wirtschaft reicher wird, das passt dazu, dass die Leute im Großen und Ganzen Verzicht tun und kleinere Brötchen backen, weil nämlich die mit ihrer Leistung und ihrer Bescheidenheit in Sachen Lohn dieses Wachstum produzieren müssen. Das passt. Reichtum und Verzicht nebeneinander zu fordern und zu predigen. Und an Weihnachten ist ja gewissermaßen diese geistige Demutshaltung zum nationalen Festtag ausgestaltet. Da ist ja das ganze Weihnachtsfest die Tugend des Verzichts schon im Krippenspiel und wie die ganze Geschichte gelaufen ist, wenn ihr euch erinnert, da wird ja der Allerhöchste in einem sehr kleinen Futtertrog zur Welt gebracht, sodass man sieht, es geht auch anders und zwar ganz einfach. Und wenn man das als die Tugend der Bescheidenheit den Kleinen vermittelt, dann, zumindest war es zu meiner Zeit so, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, dann findet es Übergänge der erschreckenden Art in den Elternhäusern. Da wird den Kleinen nämlich gesagt, sie sollen lieber nicht für ihr teures Taschengeld ein teures Armani-Parfüm kaufen, da kommen wieder diese gefürchteten Laubsägearbeiten zum Einsatz. Es geht eben auch auf einem anderen Niveau in aller Bescheidenheit. Diese Verzichttugend ist dabei nicht mal auf die beschränkt, die arm sind. Die Reichen selber kennen auch dieses Argument, obwohl sie gar nicht unter Geldknappheit leiden, aber die Tugend schätzen. Auch reiche Leute, Zahnärzte, kennen diesen Ton gegenüber ihren Kindern. Die können knickrig sein, wie nur was, die Reichen, weil sie ihren Kindern gegenüber auftreten mit dem Argument, Entbehrungen müssen sein, weil es eine gute Vorbereitung auf die Härten des Lebens ist. Da geben sie ein Urteil ab über das, was diese Welt eigentlich ausmacht. Keine vernünftig geplante Versorgung, wo doch klar ist, dass fleißige Hände ein gutes Leben haben, sondern wo man in eine Konkurrenz fällt, wo völlig offen ist, wie gut man es trifft und ob man von den Ergebnissen seiner Arbeit leben kann. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn die sich beim Gläschen Rotwein über ihre eigene Lebenslage unterhalten, diese Betuchten, dann wissen sie, dass man den Jungen klar machen muss, die gebratenen Tauben dürfen nicht in den Mund fliegen. Das soll sein, das Argument, nur echte Leistung bringt Erfolg. Damit überhöhen die sich ihren eigenen Erfolg, kommt alles von Leistung. Ob sie spekuliert oder von der Oma geerbt haben, sei dahingestellt. Erfolg kommt von Leistung und den hat die junge Generation überhaupt erst zu bringen, um es zu etwas zu bringen. Tugend des Verzichts ist eine Predigt. Und das findet seine Verlängerung darin, dass den Kindern überhaupt in der Art und Weise, wie sie Wünsche und Bedürfnisse vortragen, ein Modus anerzogen wird, der sich in Modalverben ausdrückt, die benutzt werden. Wenn zum Beispiel ein Kind bei der Formulierung seiner Bedürfnisse sagt, ich will, dann fängt es sich eine Rüge ein. Es heißt nämlich wie? Ich möchte. Haben alle hier gelernt. Das sehe ich. Alle haben es gelernt. Aber was lernt man da eigentlich? Zunächst einmal, ich will, der Wille, zählt nicht für sich. Ich möchte nimmt den Willen, das Bedürfnis, das er ausdrückt, in die bloße Form einer Möglichkeit, in einen Wunsch zurück. Wovon ist es denn abhängig, ob der Wunsch Realität wird? Davon, dass eine höhere Instanz, eine Autorität über mir Ja dazu sagt, die Lizenz erteilt. Das, dieser Modus von Ich will zu Ich möchte, die Zurücknahme des Interesses in eine bloße Möglichkeit, die abhängig gemacht ist in ihrer Gültigkeit von einer höheren Instanz, das ist das, was man Schule fürs Leben nennt, weil das die Antizipation einer staatlichen Ordnung ist, in der eben dieser Modus gilt. Das ist nämlich später im wirklichen Leben der erwachsenen Menschen tatsächlich ebenso, dass die Verfolgung von Interessen nur unter Wahrung höchster Schranken gemacht werden darf. Bei jeder Tat hat man sich zu fragen, darf ich das oder ist das Unrecht? Ist es im Einklang mit Gesetzen oder nicht? Und da muss man sich übrigens jetzt kein Gewissen machen. Das Recht, von dem hier verlangt wird, dass das Tun in Übereinstimmung damit ist, ist nicht das, wofür es oft ausgegeben wird. Das ist nicht, dass man das Böse vom Menschen fernhält. Das ist eine staatliche Vorschrift, das ja. Aber dass damit das Böse vom Menschen ferngehalten wird, das nein. Es ist zum Beispiel kein Verbrechen, 1000 Leute auf die Straße zu werfen und zu entlassen. Das ist rechtens. Es ist kein Verbrechen, wenn der Vermieter seinen Mieter kündigt, weil er seine Wohnung nicht mehr bezahlen kann, weil er seine Arbeit verloren hat. Das ist auch rechtens. Dann gibt es noch eine Leistung fürs Leben, die den Kindern beigebracht werden muss. Noch eine Schranke, die im künftigen Dasein als Konkurrenzsubjekt und Staatsbürger beherzigt sein will. Das ist die Sache mit dem Eigentum. Kinder müssen unbedingt den Unterschied von mein und dein lernen. Die müssen kapieren, was es mit dem Eigentum auf sich hat. Und insofern sind die Eltern auch noch Agenten des Eigentums in ihrer Erziehung. Was ist es eigentlich? Eigentum. Wir haben versucht, das in kurzen, gestanzten Sätzen aufzuschreiben und dann finden sich solche Sätze wie der folgende da. Das ist der Verfügungsausschluss Dritter, unabhängig davon, ob die Sache, von der da die Verfügung ausgeschlossen wird, im eigenen Gebrauch ist oder nicht. Eine einfachere Version, um sich's klar zu machen. Der Eigentümer des Wohnraums, der da leer steht, ist Eigentümer und schließt andere von der Verfügung aus. Die dürfen es nicht nutzen. Unabhängig davon, ob er selber in der Bude hockt und wohnt oder nicht. Deswegen gibt's ja die Merkwürdigkeit bei uns, dass sich leerstehender Wohnraum neben Obdachlosen findet. Und keiner kommt auf den Trichter, das ließe sich doch gut kombinieren. Da könnten doch die, die keine Wohnung haben, in die leerstehende einziehen. Das kommt nicht in Frage. Dieses Eigentum mit seinem Verfügungsausschluss, das ist nämlich etwas total Wesentliches im Kapitalismus. Es ist sowas wie die Produktivkraft einer ganzen Produktionsweise. Denn die, die Eigentum über wichtige Dinge haben, wie nicht nur Lebensmittel, sondern Mittel, um Lebensmittel herzustellen, Produktionsmittel eben, die stehen einer anderen Abteilung gegenüber, die von eben solch einem Eigentum ausgeschlossen sind, Eigentumslosen, die aber abhängig sind davon, Mittel des Produzierens in Bewegung zu setzen, damit sie selber ein Auskommen finden. Das wird ein Erpressungsverhältnis, wo Eigentümer an Produktionsmitteln Eigentumslose für einen Lohn einkaufen und ihr Eigentum mehren lassen. So kommt der ganze Kapitalismus mit seinem Arbeitsmarkt durch ein staatlich geschütztes Erpressungsverhältnis in Gang. Eigentum ist sowas wie die heilige Kuh der Marktwirtschaft und gehört deswegen unbedingt in jedes Kinderzimmer. Bloß, wie prökeln Eltern das ihren Kindern bei? Die halten ihnen ja keine Vorlesung übers Eigentum und den Verfügungsausschluss. Die verfahren ganz anders. Zum Beispiel, wenn Max und Moritz Fahrrad fahren, dann geht das so. Der Max sitzt auf dem Fahrrad und der Moritz wohnt dem ganzen Spektakel bei und will auch fahren und zerrt an dem Fahrrad rum. Dann kommt die Mutter hinzu und sagt, das geht nicht, das hat nur einen Sattel, das ist außerdem seins. Was lernt ein Kind bei dieser Intervention? Es lernt zunächst einmal, dass der Sinn des Eigentums, dass das Fahrrad seines ist, darin besteht, den ungestörten Gebrauch der Sache sicherzustellen. Ja? Wenn du an diesem Fahrrad herumzerrst und ihn hinderst, dann kann er keinen Gebrauch von dieser Sache machen. Das ist nur für einen Mann zu haben. So erscheint als Sinn des Eigentums der ungestörte Gebrauch der Sache. Bloß, für den Gebrauch der Sache bräuchte das Eigentum am Fahrrad gar nicht. Da ist nämlich durch die Sache selber festgelegt, dass nur einer gleichzeitig von ihr Gebrauch machen kann. Da bestimmt die Natur der Sache die Ausschließlichkeit des Gebrauchs. Und davon gibt es ein paar Dinge auf der Welt. Das ist beim Eis, das man verzehrt, ähnlich wie beim Fahrrad. Bloß, wenn man in Verhältnissen lebt wie in den heutigen kapitalistischen Verhältnissen, wenn also viele Menschen arm sind und einen Zugang zu Eis oder Fahrrad nicht haben, dann macht das Eigentum auch an solchen Dingen, deren Gebrauch man gar nicht schützen müsste, durchaus seinen eigenen Sinn. Nicht wegen der Sache und ihres Gebrauchs, sondern wegen der Armut. Bloß ist das noch gar nicht die volle Wahrheit über das Eigentum, dass der Gebrauch geschützt wird. Und deswegen gibt es selbst im erzieherischen Bemühen noch einen Fortgang, an dem man sieht, aha, da ist noch mehr zu lernen und zu respektieren beim Eigentum. Wenn nämlich der Max in Urlaub gefahren ist und sein Fahrrad steht verwaist im Keller, dann geht Moritz in den Keller und denkt, jetzt kann er mal aufs Fahrrad steigen. Und wenn ihn seine Mutter erwischt, was sagt sie dann? Das geht nicht, das ist seines, man muss immer vorher fragen. Und was lernt jetzt einer? Der lernt jetzt, man muss immer vorher fragen, dass der Verfügungsausschluss über die Sache höher steht als der Gebrauch. Gebrauch machen könnte er nämlich jetzt von dem Ding. Der andere ist ja nicht da und wird in seinem Gebrauch nicht gestört. Aber der Verfügungsausschluss wiegt mehr. Das muss das Kind lernen und auf den Lebensweg mitnehmen in die künftige Welt der Konkurrenz.